Fell und Fürbügel. Der Fürhunde-Podcast des DBSV.
Hallo und herzlich willkommen bei Fell und Fürbügel, dem Fürhunde-Podcast des DBSV, also des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, mein Name ist Lisa Mümmler. Ich bin seit mittlerweile 5 Jahren Fürhundhalterin. Mein Hund heißt Harry, er ist ein blond gelockter Golden Doodle und ja, er ist vor kurzem 7 Jahre alt geworden. Wir leben zusammen in Stuttgart im schönen Baden-Württemberg und wir sind total aktiv. Also zum Beispiel sind wir oft im Wald spazieren mit Hundefreunden, mit Menschenfreunden auch des Öfteren oder ja, bei Kursen an der VHS, im Pilateskurs, im Yoga-Retreat oder auch mal beim Whisky-Tasting. Also wie das so für einen guten Fürhund normal ist. Harry hat schon das ein oder andere mit mir miterlebt. Jede Folge von Fell und Fürbügel hat ein eigenes Thema. Und dazu lade ich mir dann immer Gäste ein, die sich besonders gut auskennen. Und heute werden wir über die Gespannprüfung sprechen. Das ist also eine mehrstündige Prüfung, die aus verschiedenen Teilen besteht. Dabei wird dann geprüft, ob ein Mensch-Hund-Team zusammen funktioniert. Und das Bestehen der Prüfung ist aus ganz verschiedenen Gründen total wichtig. Aber dazu können meine heutigen Gäste auf jeden Fall viel mehr erzählen als ich, weil sie eben genau solche Gespannprüfungen durchführen. Und ja, ich würde sagen, ihr dürft euch gerne vorstellen. Also bei mir sind Stefanie Grad und Christoph Erbach. Sagt gerne mal, wer ihr seid und was ihr so macht.
Hallöchen, ich bin die Steffi Grad, komme aus Heidenheim, auch Baden-Württemberg, Schwäbische Alb. Und bin seit 2014 Gespannprüferin, also bin noch nicht so lange wie der Christoph am Prüfen. Er ist schon 200 Jahre alt, um das schon mal vorwegzunehmen.
Ich darf nachher gleich was sagen, noch, ne?
Okay. Ja, noch
bin,
nicht.
Ich bin gespannt, ja, okay.
Oh, jetzt muss ich ruder wieder zurück. Ich muss jetzt nett sein, weil sonst sagt der Christoph lauter schlimme Sachen über mich. Genau. Ich bin Gespannprüfer seit 10 Jahren, habe selber einiges an Hunden, weil ich eine Tierarztpraxis habe, bin spezialisiert auf Verhaltenstherapie. Das bedeutet, dass immer mal wieder zeitweise ein Hund bei mir wohnt, der ein bisschen verhaltensauffällig ist. Oder beziehungsweise meine Bestandshunde, also wie Linda, das ist eine Kuhhündin, die ist jetzt 7 Jahre alt. Die ist meine treueste Mitarbeiterin, die unterstützt mich.
Okay, dann packe ich jetzt mal aus. Also ich bin wohl 200 Jahre alt. So ganz stimmt es nicht. Ich heiße Christoph Erbach. Ich bin Rehabilitationslehrer für Blinde und Sehbehinderte. Den denke ich meisten Leuten bekannt eher als O&M-Lehrer oder LPF-Lehrer. Hab die Ausbildung um 2000 rumgemacht in Marburg an der Blister. Und ja, bin seither freiberuflich tätig in diesem Beruf. Gehe also raus zu den Leuten und bringe denen bei, wie man zum Beispiel mit dem blinden Langstock sich sicher fortbewegen kann oder zu Hause den ganzen Haushalt auf die Reihe bekommt, wenn man blind oder hochgradig sehbehindert ist. Und diese Gespannprüferausbildung, die habe ich kurz nach der Ausbildung zum Reha-Lehrer gemacht, so etwa 2002, ich weiß es selber schon gar nicht mehr, weil ich ja schon so alt bin.
Wir kontrollieren das auch nicht.
Gut, genau.
Ja, ich finde es total cool, dass ihr heute dabei seid. Also einmal natürlich, weil ihr auf dem Gebiet Fachleute seid, weil ihr euch gut auskennt. Aber zum anderen freut es mich auch ganz persönlich, weil ihr ja damals vor 5 Jahren Harry und mich geprüft habt. So, deswegen genau. Seid ihr mir natürlich ganz eindrücklich in Erinnerung geblieben. Und ja, ist schön, dass wir jetzt so hier für den Podcast zusammenkommen. Und ich muss aber auch sagen, ich finde es schön, dass ich jetzt nicht geprüft werde. Genau.
Nee, wir stehen jetzt bei, wir werden gerade geprüft, ne?
Genau.
Wir haben den Spieß rumgedreht jetzt.
Genau, ihr kriegt am Ende dann so ein Gutachten, wo dann drin steht, wie ihr so die Fragen beantwortet habt und alles.
Oh, cool.
Genau. Wie viele Äs dabei waren. Genau.
Diese Antwort war sicherheitsrelevant, Frau Grad.
Vielleicht können unsere HörerInnen ja dann ein Zeugnis für euch schreiben.
Oh ja, das ist gut.
Ja, gerne.
Bevor wir gleich ins Thema Gespannprüfung einsteigen, hat unsere DBSV-Justiziarin Christiane Möller noch Neuigkeiten zur Futtergeldpauschale für euch.
Liebe Hörerinnen und Hörer, im vergangenen Jahr hatte ich ja berichtet, dass die Nebenkosten der Blindenführhundversorgung im Streit stehen. Der GKV-Spitzenverband hatte das Hilfsmittelverzeichnis überarbeitet, uns zunächst auch nicht richtig eingebunden und dann einfach ohne Begründung die Nebenkostenpauschale gestrichen. Viele von Ihnen und von euch haben sich daraufhin mit Protestbriefen an ihre Krankenkasse gewandt. Auch der DBSV war tätig und das Ganze hatte am Ende doch einen Erfolg. Dafür erstmal ganz herzlichen Dank für alle, die mitgewirkt haben. Wie sieht die Neuregelung nun aus? Im Hilfsmittelverzeichnis Produktgruppe 07 gibt es weiterhin einen Passus, der ganz klar sagt, dass die Nebenkosten einer Führhundversorgung von den Krankenkassen zu übernehmen sind und dass dabei unterschieden wird zwischen regelmäßigen Kosten, wie zum Beispiel Futter, Impfung, Entwurmung, und unregelmäßigen Kosten, wie zum Beispiel Erneuerung der Kenndecke und des Führgeschirrs oder ärztliche Behandlungen. Weiterhin ist in der Begründung, die auch im Internet veröffentlicht wird, geregelt, dass die Krankenkassen sich verpflichtet haben, für die regelmäßig auftretenden Kosten, also Futter, Entwurmung, Impfung und so weiter, einen monatlichen Pauschalbetrag zu leisten. Der Pauschalbetrag soll wie bisher auch dynamisiert werden, das heißt jährlich erhöht werden. Für die Betroffenen ändert sich also faktisch nichts. Wir werden das vom DBSV aber sehr kritisch und aufmerksam prüfen, ob sich die Krankenkassen an ihr Versprechen halten und weiterhin einen einheitlichen monatlichen Pauschalbetrag an alle Führhundhaltenden ausreichen. Sollten Sie feststellen, dass Sie kein Futtergeld mehr bekommen oder unterschiedliche Beträge ausgezahlt werden, dann melden Sie sich gern bei uns in der DBSV-Geschäftsstelle oder bei Ihrem Ansprechpartner des jeweiligen Landesvereins für Angelegenheiten von Führhundhaltenden. Vielen Dank.
Genau, dann stürzen wir uns mal ins Thema Gespannprüfung. Und ich würde das nur noch mal kurz ein bisschen einordnen. Also das wird nach der Einarbeitung durchgeführt. Über die Einarbeitung haben wir ja in der vorherigen Folge gesprochen. Also das ist dieser Lehrgang, bei dem dann Mensch und Hund lernen, im Prinzip zusammen zu leben und zusammen zu arbeiten. Also wie die Führarbeit funktioniert, aber auch die Pflege mit dem Hund, die Kommandos, alles, was er so braucht. Und die Prüfung ist dann, kann man sagen, der Abschluss. Und auch unter anderem total wichtig für den Kostenträger, der den Führhund, also in dem Fall ja das Hilfsmittel, bezahlt. In den meisten Fällen ist es ja schon die Krankenkasse. Und es muss eben gewährleistet sein, dass das Gespann zusammen funktioniert. Also vor allem natürlich aus Sicherheitsgründen. Und darum werden Fachleute, die dafür qualifiziert sind, damit beauftragt, das zu überprüfen. Genau, und solche Fachleute seid ihr ja jetzt. Und mich würde ja interessieren, einfach, wie ihr dazu gekommen seid, Gespanne zu prüfen und welche Qualifikation es dafür braucht.
Ja, als allererstes, wenn man in dem Bereich arbeiten möchte, sollte man Hunde mögen und Menschen. Und mein Vorteil ist, dass ich Hunde sehr gern mag und eben auch Tierärztin bin. Zusätzlich noch, schon noch länger bevor ich Tierärztin war, Hundeschule gemacht habe und Hundetrainerin bin. Und mich halt eben auf Tierverhalten spezialisiert habe. Und das ist eben auch mein Part in so einer Gespannprüfung, dem Hund genau zuzuschauen, wie es dem gerade so geht. Also ich bin sozusagen die Stimme vom Hund, um eben an alle, die es wissen möchten, weiterzugeben, wie es dem so geht während der Prüfung.
Ja, ich glaube, da hast du total recht, dass es wichtig ist, dass man mit Hunden irgendetwas zu tun haben möchte, das auf jeden Fall, dass aber auch dieser Rehabilitationsaspekt da auch ein sehr wichtiger ist, also Zusammenarbeit mit Menschen, auch vielleicht speziell auch schon eine gewisse Erfahrung, wenn es darum geht, sich vorzustellen, wie es ist, wenn man blind sehbehindert ist, vielleicht da auch schon zumindest eine große Offenheit für das Thema auch zu haben. Deswegen ist die Grundvoraussetzung schon mal die, dass man, also es reicht nicht nur, dass man das gut findet, ne, das machen zu wollen, sondern man muss entweder Hunde, Fachmann, Fachfrau sein oder Rehabilitationslehrer, Lehrerin sein, um grundsätzlich sowas machen zu können, und braucht dann eben noch eine spezialisierte Ausbildung, die vom DBSV ausgestaltet wird, ausgerichtet wird und entsprechend zum einen theoretische Inhalte vermittelt über das Thema Hund, das Thema Blindenführhund, das Thema Blindheit auch, Orientierung und Mobilität und ganz speziell eben diese Leute darauf vorbereitet, dann Sachen einschätzen zu können, die bei der Arbeit mit einem Blindenführhund notwendig sind. Und das Besondere daran ist, dass wir eigentlich aus zwei verschiedenen Welten dann halt kommen. Na? Die Steffi ist auf den Hund gekommen und ich komme vom Menschen her. Und für diese beiden Gruppen muss so eine Ausbildung dann auch entsprechend ausgerichtet sein. Und so ist es eigentlich auch, wenn wir aktuell dann auch Fort- und Weiterbildungen machen. Wir haben immer den Blick auf die eine oder andere Gruppe, wobei die Leute, die schon lange dabei sind, natürlich mittlerweile sich da sehr angeglichen haben und auch schon über die jeweils andere Gruppe gut Bescheid wissen.
Und wisst ihr, wie viele Gespanne ihr mittlerweile schon so geprüft habt, vielleicht so grob?
Ja, ich habe mal versucht, das nachzuvollziehen. Vielleicht als Grundlage dazu wäre es ja schön, wir hätten durchgehend seit Beginn meiner Ausbildung auch eine Liste gehabt, wo sowas aufgeführt wird. Ich habe mal geguckt, unsere professionelle Auflistung, dass der DBSV auch macht, ist von 2017 begonnen. Mhm. Und wenn ich jetzt versuche, das so ein kleines bisschen hochzurechnen, dann müssten es bei mir so ungefähr 150 gewesen sein, 140, 150 so.
Ja, also ich wäre jetzt auch so in der Richtung gewesen, also über 100 auf jeden Fall, aber wo die dann genau bis wüsste ich nicht, aber es sind schon viele.
Wow, ja, das ist auch schon eine ordentliche Hausnummer. Also ich kann mich erinnern, dass ich in meiner Einarbeitung auch immer so diese Gespannprüfung halt vor Augen hatte und wir haben dann so ein bisschen den Weg geübt und uns Gedanken gemacht, ja, was muss da alles rein? Also sozusagen, man möchte ja den Prüfenden dann auch was bieten, was sie sich anschauen können. Und das war ja so ein bisschen meine Art der Vorbereitung. Und ja, mich würde jetzt interessieren, vielleicht, was ihr da ganz genau im Vorfeld macht. Also die Prüfung wird angemeldet und was passiert dann? Was müsst ihr dann tun?
Ja, grundsätzlich ist so, dass entweder die Krankenkasse oder die führende Schule, ganz selten der Führendhaltende bei uns anruft und oder einem von uns anruft und sagt, ja, da würde es in dem Zeitraum eventuell einen Hund geben, der oder ein Gespann geben, das gerne gesichtet werden möchte. Und dann kommt, also allerspätestens in dem Moment, falls es die Krankenkasse nicht eh schon initiiert hat, kommt dann die Krankenkasse ins Spiel, weil die wählt uns Prüfer aus. Das heißt, dann wissen wir die Krankenkasse, dann geht dort das Gespräch los, wie lange geht die Prüfung, also quasi muss man einen Kostenvoranschlag hinschicken und kurz nach der Genehmigung von dem Kostenvoranschlag geht es dann eigentlich schon los, dass wir uns mit dem Führhundhalter, Führhundhalterin oder auch der Führhundschule in Verbindung setzen, um zu besprechen, wann denn das Team sich bereit fühlt, eine Prüfung auch ablegen zu können. Ja, und dann ist meistens der Christoph dran, der die Wege bespricht und eben auch vielleicht andere Themen, die so ein Gespann haben könnte. Also wenn ja auch immer eine riesen Baustelle gerade ist und man jeden Tag woanders laufen muss. Und mein Part ist dann eher, den schreibe ich jetzt mal kurz, die Daten zum Hund eben anzuschauen. Das frage ich dann die führende Schule ab, was alles zum Hund gibt. Ahnentafel, Gesundheitsuntersuchungen, Aufzucht und so weiter und das eben alles zu sichten, durchzulesen und die Daten da eben aufzuschreiben. Genau.
Ja, und ich denke, mein Part ist es jetzt nicht unbedingt nur jetzt auf den Menschen bezogen anzurufen und zu sagen, sondern das hat ja auch mit Orientierungsfähigkeit zu tun. Das ist ja keine Prüfung, bei der man guckt, wie gut jemand in O&M schon ist, ne? Und dass man dann sagt, so, und jetzt machen wir mal hier eine richtig anspruchsvolle Sache. Ich sag vorher nicht, wo es lang geht und dann gucken wir mal, was ihr so könnt. Sondern die Prüfstrecke, die wird vorher ganz klar und wirklich im Detail auch vorbesprochen. Und wir gucken einfach im Vorgespräch, dass wir alle Punkte, die wir prüfen müssen, auch beinhaltet bekommen. Also es soll ein Weg sein, der demjenigen gut bekannt ist, im besten Fall, der ein ganz alltäglicher Weg ist. Und wir haben einen Prüfbogen, der ganz klar vorsieht, welche Führleistung da begutachtet werden soll und wie die auch bewertet werden soll. Wir denken uns das jetzt also nicht jedes Mal neu aus, was man sich da jetzt Schönes angucken könnte, sondern das läuft immer nach den gleichen Werten und nach den gleichen Kriterien ab. Und das wissen auch Führhundschulen und können das auch so weitergeben. Das Allerwichtigste ist aber, und das ist eigentlich fast mein allererster Satz nach Guten Tag oder so, dass man sehr schnell, sehr deutlich betont, dass es und nicht unsere Aufgabe ist, jemand dem Hund wegzunehmen. Wir können niemand den Hund wegnehmen, wir wollen auch nicht. Die Steffi hat schon genug Hunde, die braucht keine mehr. Die Krankenkasse weiß nicht, wohin damit. Im Hilfsmittelkompetenzzentrum Bayreuth ist kein Platz mehr. Da sind schon so viele Hunde. Es ist wirklich, also ne, jetzt ein bisschen lustig gesagt, aber das ist die allermeiste Angst von allen Leuten, auch wenn sie nicht damit oder gerade nicht damit rausrücken. Aber deswegen ist das eigentlich mein allererster Satz. Die Prüfung ist dazu da, um die Sicherheit des Gespanns zu gewährleisten. Die ist vom DBSV konzipiert, das heißt von den blinden Menschen selber gewollt und die wollen keinen Quatsch angedreht bekommen. Vor allen Dingen keinen Quatsch, der lebensgefährlich werden kann. Und deswegen sind wir da und gucken von außen drauf. Wenn eine Führhundschule sich selbst beurteilen würde, dann hätten die natürlich 5 Sterne. So, das ist verständlich, aber deswegen muss jemand von außen gucken und auch die Krankenkasse hat keine Kompetenz in dem Bereich und deswegen sind wir halt da. Aber es ist super wichtig, deswegen das hier auch nochmal zu sagen, wir können keine Hunde wegnehmen. Wenn die Prüfung nicht bestanden wird, bedeutet das, da muss noch nachgearbeitet werden, aber das bedeutet nicht, ja, hast du immer leider keinen Hund.
Also ich kann mich zwar nicht erinnern, dass du den Satz als zweites zu mir gesagt hast, aber ich glaube es dir sofort, das kann gut so gewesen sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir, also dass ich mit euch jeweils telefoniert habe vor der Prüfung. Und ich muss auch sagen, damals habe ich das natürlich alles anders gesehen als heute. Also damals war ich auch, ich sage einfach mal, todesaufgeregt. Einfach, ich bin eh kein Prüfungsmensch. Und da ging es mir dann auch einfach nur drum, oh, ich muss das bestehen und überhaupt und so. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, also wie gesagt, das sind ja auch 5 Jahre vergangen. Ich finde das eigentlich mega gut, dass es diese Prüfung gibt. Und ich finde auch, die darf ruhig anspruchsvoll sein, weil ich finde, man hat dann einfach schon 2-3 Wochen mit dem Hund verbracht, also mindestens. In manchen Einarbeitungsphasen geht es ja auch länger. Das kommt ja auch auf die Führhundeschule an. Und natürlich, mein Gott, man verliebt sich meistens am 1. oder am 2. Tag in den Hund. Das ist so. Man kann dann selber auch gar nicht mehr objektiv sein als führhundhaltende Person. Und also man will dann diesen Hund, das ist ja ganz klar. Aber deswegen finde ich, ist es auch ganz wichtig, dass es eine objektive Instanz gibt, die wirklich sagt, was funktioniert oder was funktioniert noch nicht. Oder selbst wenn eine Prüfung bestanden ist, die dann Tipps gibt und sagt, hey, das macht ihr schon gut, aber ihr solltet auf das und jenes achten. Also ich finde das jetzt unglaublich wertvoll, aber das konnte ich damals halt auch noch nicht ganz genau so sehen. Da war natürlich auch ganz viel Aufregung und es war ja auch meine erste Gespannprüfung. Also Harry ist ja überhaupt mein erster Hund, den ich habe, ja, was der Arme deswegen mit mir schon erleiden musste. Genau, lassen wir das nicht, die Krankenkasse hören. Nein, man darf ja miteinander lernen und das ist auch gut so, glaube ich.
Definitiv.
Ich steige da gerade mal noch ein. Ich habe auch immer vor, mit den Leuten zu telefonieren, um genau dieses Thema mit dem Aufgeregtsein so ein bisschen, ich wollte es gerade sagen, in den Griff zu kriegen, aber das ist so schwierig. Ich habe erst gestern wieder jemand gefragt, was sie sich denn wünschen würde. Das könnte ich jetzt dich auch fragen, was du dir denn gewünscht hättest, was wir fragen hätten sollen, was dir geholfen hätte, dass du nicht so aufgeregt gewesen wärst.
Okay.
Ich glaube, ihr hättet...
Hätte und wär's.
Ja, aber ich glaube, ihr hättet überhaupt nichts anderes sagen oder machen können. Ich bin mir sicher, ihr habt ganz wunderbar mit mir telefoniert und mir auch gute Fragen gestellt. Aber ich glaube, das ist einfach sowas, das kommt immer drauf an, wie man auch mit Prüfungen umgeht. Ich glaube, ganz ohne Aufregung geht es nicht. Das ist wahrscheinlich unmöglich.
Ja, mir tut es so leid, dass es so ist, weil wir, das Letzte, was wir wollen, ist, dass wir irgendwie die bösen, strengen Prüfer oder Lehrer, es hat ja vielleicht auch jeder so ein bisschen noch so einen Trigger, den er selber mitnimmt von irgendwelchen Prüfungen, die er früher schon mal gehabt hat. Und ich bin aber auch mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, wir können fast nicht noch mehr tun. Wir brauchen von außen die Unterstützung, dass eben die führende Schule schon sagt, das sind gar keine Monster oder ja auch immer versucht zu erklären, dass das halt eine Sichtung ist, wo man zeigen kann, was man schon weiß oder was, wie das Team schon funktioniert. Aber wo man eben auch Fragen stellen kann, wenn was noch nicht so funktioniert, auch vielleicht unter dem Aspekt, muss ich das jetzt akzeptieren bei meinem Hund oder ist da vielleicht irgendeine Instanz noch in der Pflicht, mehr Unterstützung zu geben?
Ja, also deswegen finde ich es auch einfach super, dass wir hier drüber sprechen, weil ich einfach auch immer hoffe, dass das viele Leute hören, die dann vielleicht auch denken, ja, vielleicht sehe ich es einfach mal aus der Perspektive, weil ich glaube auch, Prüfung löst bei vielen Menschen einfach gleich irgendeine Art von Stress aus, so Gott, ich werde irgendwie bewertet, so, und das hat dann Konsequenzen, weil wir haben einfach gelernt, Prüfungen will man bestehen und möglichst gute Noten und so weiter, aber dass es hier eigentlich um was anderes geht, das muss man einfach immer mal wieder thematisieren und ja, vielleicht nimmt es den Menschen dann doch auch ein bisschen die Angst und wahrscheinlich bei der zweiten Prüfung ist man dann nicht mehr ganz so aufgeregt.
Das läuft alles darauf hinaus oder ne, dass man am Anfang weiß, mir wird hier nicht der Kopf abgerissen. Und deswegen ist es wichtig, diese erste Kommunikation, dass man das klar macht. Was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann bei dieser Prüfung? Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass die Führhundschule und ich nochmal dran gehen, um nochmal dran zu arbeiten, das nochmal zu verbessern. Dass das natürlich damit einhergeht, dass man dann nochmal einen Termin hat, bei dem man nochmal geprüft wird. Das ist natürlich doof, ja, aber es ist nochmal was anderes und das hören wir leider manchmal auch, als dass Führhundschulen sagen, dir wird der Hund weggenommen oder ich nehme den wieder mit, wenn das nicht klappt. Und das ist natürlich absolut inakzeptabel, weil das entspricht überhaupt nicht der Wahrheit. Das muss man wirklich ganz, ganz deutlich sagen, wenn versucht wird, Druck aufzubauen und ne, wir halten für vieles gern den Kopf hin, aber dafür nicht. Weil es stimmt nicht. Ne? Wir können nur sagen, passt mal auf, wenn das jetzt im Alltag genauso ist, wie wir das jetzt gesehen haben, dann ist die Chance sehr groß, dass ihr einen Unfall haben werdet. Und deswegen und nur deswegen ist es jetzt wichtig und sinnvoll, dass ihr euch nochmal dran setzt und dass wir jetzt hier die Führhundschule nicht aus ihrer Pflicht entlassen, sondern ihr macht es so fertig, dass ihr alle, dass ihr sicher seid als Gespann. Super wichtig.
Was vielleicht auch noch ein interessanter Fakt wäre, es nennt sich zwar Gespannprüfung, aber letztendlich geben wir nur eine Empfehlung ab. Das heißt, selbst wenn wir empfehlen, das jetzt als nicht bestanden zu werten, könnte die Kasse trotzdem sagen, ah ja, passt so, wir machen jetzt keine Prüfung mehr, der Hund wird trotzdem bezahlt. Also wir sind nicht die Entscheider. Es hat sich halt jetzt nur so etabliert, dass das Gespannprüfung heißt und auch der Bogen heißt so und wir machen eine Empfehlung, bestanden oder nicht bestanden. Aber es bleibt eine Empfehlung. Also quasi wir sind nicht diejenigen, die am Schluss sagen, da muss man nochmal eine Prüfung machen oder die am Schluss sagen, der Hund wird jetzt nicht mehr bezahlt oder so. Ja, das weiß man oft nicht.
Es ist auch überhaupt nicht gesagt, dass selbst wenn nochmal eine Prüfung dann stattfinden soll, dass wir das machen. Ehrlich gesagt ist das manchmal vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn jemand anders das sich dann aus Prüfersicht anguckt. Es gibt viele Gründe dafür oder dagegen, aber das entscheidet der Kostenträger, der Auftraggeber und das ist die Krankenkasse.
Das ist ja spannend, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also dass es von eurer Seite also eine Empfehlung ist und gar nicht, dass ihr sagt, bestanden oder nicht. Fand ich jetzt cool.
Vielleicht sollte man an der Stelle auch den Teil sagen, auch eine Gespannprüfung ist keine Pflicht. Wenn die Kasse sich entscheidet, den Hund ungeprüft einfach zu bezahlen, dann ist das auch möglich. Aber da kommt genau der Part, Lisa, den du gesagt hast, ins Spiel, dass es eigentlich schon gut ist, wenn man nochmal eine Instanz hat, die draufschaut, bevor man, ich bleibe jetzt bei dem Wort Hilfsmittel hat, das vielleicht doch nicht so gut funktioniert, wie man hofft. Ja. Klingt jetzt so blöd, weil es ist halt ein Hund und es ist ein Lebewesen und der darf auch immer mal Fehler machen. Aber es gibt halt Fehlerchen, die nicht so schlimm sind. Und es gibt Fehler, wo vielleicht noch nicht mal der Führhundhalter was dafür kann, aber eben die Führhundschule eine falsche Entscheidung getroffen hat beim Training oder beim Hund abgeben.
Ja, genau. Vielleicht steigen wir mal ganz konkret in die Prüfung ein, damit wir einfach auch allen, die zuhören, mal erklären können, wie sowas abläuft. Weil ich glaube, für uns sind so diese Kriterien schon ganz klar. Also ihr, weil das euer Fachgebiet ist und ich, weil ich es ja jetzt auch schon mal durchgemacht habe. Aber vielleicht, falls jemand zuhört, der wirklich sich nichts unter einer Gespannprüfung vorstellen kann, für den können wir das Ganze jetzt vielleicht mal ein bisschen mit Leben füllen. Also ich kann mich sehr gut dran erinnern, also auch trotz aller guten Worte von euch war ich auf jeden Fall todesnervös und ja, da war dann dieser Prüfungstag. Ja, und ich habe ja noch so einen sensiblen Golden Doodle, der ja vor mir weiß, dass ich nervös bin, aber naja, so ist es halt. Und ich kann mich erinnern, also dass das so eine verdeckte Prüfung war, nennt man das ja, glaube ich, weil ich habe dann, also ich saß zu Hause, völlig aufgeregt und hatte alle meine Sachen gepackt, die ich halt brauche, also das Führgeschirr und so weiter. Und ja, dann habe ich, glaube ich, eine WhatsApp oder den Anruf gekriegt, dass ihr da seid und dass wir jetzt loslegen können. Weil das war gar nicht so, dass wir uns dann irgendwo getroffen haben und erstmal Hallo gesagt und erstmal besprochen so. Also besprochen wurde alles am Telefon. Genau, sondern ich habe dann Harry geschnappt, bin erstmal bei uns zu Hause, so vor die Haustür, in den Hinterhof gegangen, habe ihn da, also wie vorher besprochen, auch so Unterordnungsübungen, also wir haben so Übungen zusammen gemacht mit Sitz, Platz, Bleib, damit man einfach sieht, dass das gut miteinander funktioniert. Dann habe ich ihm das Führgeschirr angezogen und dann sind wir losgelaufen. Und wir haben eben in der Einarbeitung auch den Weg schon geübt. Da haben wir einfach versucht, viele Aspekte zusammenzubringen, die einfach wichtig sind im Alltag oder auch Ecken, wo ich sowieso immer mal vorbeikomme. Also da hat dann zum Beispiel dazu gehört, so dass er Bordsteine anzeigt, dass man Straßen überquert, Treppen, Ampeln, Zebrastreifen, dass das alles gezeigt wird. Dann war es gar nicht so leicht, ein Höhenhindernis zu finden, was ja an sich gut ist. Dann hat man damit nicht so oft zu tun. Auf der anderen Seite, ja, der Hund muss es halt trotzdem können. Also ein Höhenhindernis, das hatten wir ja auch schon mal ganz am Anfang erklärt. Das kann ja so eine Schranke sein oder zum Beispiel auch so eine Kette, die dann zwischen zwei Pfosten gespannt ist. Und da muss der Hund natürlich drum rumführen, auch wenn er vielleicht unter der Kette durchpassen würde. Genau, und wir hatten auch eine Busfahrt und eine Bahnfahrt eingebaut und eine Abgrundverweigerung. Also wirklich, ja, ich glaube, wir hatten eine echt lange Liste und waren dann eben zusammen unterwegs. Und das war ein ziemlich merkwürdiges Gefühl auch, weil ich habe euch ja nicht gesehen, nicht gehört, gar nichts. Ich war einfach mit Harry da und ich wusste ja aber, okay, irgendwo sind sie hinter mir, vor mir, um mich rum, im Auto, zu Fuß. Ich hatte ja keine Ahnung. Aber ja, ist natürlich trotzdem viel angenehmer, als wenn jetzt da eine Gruppe Menschen hinter einem herläuft mit so einem Klemmbrett und sich da Notizen macht so. Also so habe ich mir das einfach vorgestellt. Genauso konnte ich dann einfach doch mich vor allem auf Harry konzentrieren. Und zum Schluss sind wir dann in einem kleinen Park gelandet. Da konnten wir dann auch ein bisschen Freilauf machen. Und dann war so, ich sag mal, der vorbesprochene Weg zu Ende. Dann habe ich euch auch zum ersten Mal getroffen und gesehen, dass da wirklich Menschen sind. Und ich nicht ganz alleine da gelaufen bin. Genau. Und ja, dann hieß es ja nochmal, dass ich Harry nochmal ein bisschen freilaufen lassen soll. Also ihr habt ja auch immer die Möglichkeit zu sagen, oh, das würde ich aber gern nochmal sehen. Und ja, dann wurde das besprochen und dann hieß es also, dass ihr, wie ich ja jetzt gelernt habe, empfehlt, dass die Prüfung bestanden ist, mit dem Hinweis, dass ich immer schön konsequent mit Harry sein soll und das habe ich mir auch sehr zu Herzen genommen. Also so war der Tag so ein bisschen aus meiner Sicht. Aber vielleicht könnt ihr ja mal erklären, also wie ihr das alles beobachtet, was ihr dann genau in der Prüfung macht. Also alles das, was ich jetzt nicht weiß, da bin ich jetzt sehr neugierig.
Erstmal vielen Dank, dass du das gerade geschildert hast. Das war gerade für mich echt schön, auch hier sitzend einfach mal in deine Rolle zu schlüpfen und dir zuzuhören, wie das als geprüfter Mensch sozusagen sich anfühlt.
Also vielleicht erstmal tatsächlich eine Stunde vorher sind wir meistens schon da. Wir sind nicht mit dem Auto unterwegs, weil wir dann wichtige Sachen vielleicht gar nicht sehen könnten, wenn wir euch begleiten. Wir sind deshalb eine Stunde vorher da, weil das super sensibler Tag ist und Du hättest dich sehr bedankt, in Anführungszeichen, wenn wir 10 Minuten vor Prüfungsbeginn gesagt hätten, ach ja, die Frau Grad steht übrigens noch im Stau. Wir verschieben mal noch 40 Minuten. Hättest du gesagt, oh scheiße, ich bin so aufgeregt und jetzt auch noch das. Mhm. Deswegen sind wir in der Regel eine Stunde vorher schon da, dass nichts schief geht. Eine verdeckte Prüfung ist das, also so würden wir das nicht bezeichnen. Wir vermeiden nur den Kontakt vorher, um den Hund möglichst nicht zu beeinflussen. Wir weisen auch die Führhundschule im Vorfeld darauf hin, dass sie bitte an dem Prüfungstag keinen Kontakt haben sollte zu euch, möglichst nicht bei dir in der Wohnung gewesen sein sollte und nicht euch begrüßt haben sollte, einfach weil es dann für den Hund einfacher ist. Führhundschulen gehen oft mit, müssen aber so viel Abstand halten, dass sie eigentlich nicht bemerkt werden vom Hund. Hunde sind nicht doof, die merken das schon, dass da wir auch hinterherlaufen und es ist unsere Aufgabe, möglichst euch nicht zu beeinflussen. Deswegen ist das super wichtig, dass man da im Vorfeld gut drauf einwirkt und deswegen rufen wir vorher meistens einfach nur an und gehen nicht hin und sagen dir Hallo. Und dann könnt ihr loslaufen und wir sind aber schon privatdetektivmäßig so mit einer Zeitung und einem Loch drin und so, dass man da durchgucken kann. Und so einer Pfeife stehen wir da in der Ecke. Trenchcoat. Und sind oft sehr sportlich unterwegs, notgedrungen, auch wenn wir es nicht sind, weil ihr meistens viel schneller seid als wir. Und wir hechten dann hinterher immer bemüht, den Abstand zu wahren und trotzdem möglichst weit nah dran zu sein, dass wir auch zum Beispiel Hörzeichen hören und so weiter.
Ja, ich bin auch gerade ein bisschen stolz, weil ich da auch immer zwischen Rennen und Bremsen bin und dass du uns nicht gehört hast, macht mich echt, habe ich ein bisschen Pipi in den Augen. Das freut mich sehr, weil ich mir da sehr viel Mühe gebe und immer denke, das hört sich doch gerade an wie ein Elefant. Das kann doch nicht sein, dass man mich jetzt nicht hört. Weil dann biegt irgendjemand dann doch plötzlich nach links oder rechts ab in irgendeinen kleineren Weg und dann müssen wir halt mal kurz Vollgas geben. Und ich glaube auch, dass wenn uns Leute beobachten, dass die sich vielleicht auch manchmal Sorgen machen um das Gespann, das wir verfolgen. Ja. Das schon ein bisschen komisch aussieht.
Ja, also es ist ein bisschen eine Verfolgungsjagd sozusagen, aber es ist wichtig zu erwähnen, im besten Fall greifen wir überhaupt nicht ein. Im besten Fall rufen wir dich vorher an. Das machen wir vorher auch alles aus. Ne? Wir sagen, also es ist keine Überraschung, dass wir nur anrufen oder so, sondern wir machen das, wir klären das vorher. Wir erklären auch, dass der Prüfungsweg, so wie wir ihn abgesprochen haben, durch das Absprechen wissen wir halt genau, was für Sachen vorkommen. Also es ist für uns keine Überraschung, was ihr an dem Tag macht. Das ist auch gut so, dass wir nicht zum Schluss sagen müssen, ne, da war ja gar kein Höhenhindernis dabei. Oder, ach nee, wir gehen jetzt doch nochmal ins Einkaufszentrum. Das kann man als Prüfling überhaupt nicht vertragen und das verstehe ich total. Deswegen im besten Fall rufen wir an und dann treffen wir uns am Ende wieder und haben alles gesehen, können vielleicht noch was nachfragen. Was man nicht vergessen darf, ist, wir waren in einer besonderen Situation. Es war Dezember 2020 bei dir, Corona-Zeit. Ich meine mich zu erinnern, dass wir uns zum Schluss in einem Park getroffen haben und nicht wie sonst auch in einem Café. Das machen wir nämlich manchmal dann auch ganz gerne,
ja,
dass
stimmt.
Wir uns nochmal irgendwo zusammensetzen. Das ging wegen den Corona-Bestimmungen ging das nicht auch. Und ich weiß, dass wir weit voneinander entfernt standen und die Nachbesprechung gemacht haben wegen Corona. Das war schon ein bisschen besonders. Ja. Insgesamt, ne? Die ganze Zeit war besonders, aber auch die Prüfungen waren sehr besonders, ne? Was man da alles, also man kann auf dieser Strecke alles Mögliche beobachten. Was man nicht beobachten kann, ist in der Regel, wie ist es, wenn man jetzt mit irgendwas, einer unbekannten Strecke konfrontiert wird oder mit einer unbekannten Sache. Das könnte man so meinen, meistens passieren aber unvorhergesehene Sachen bei jeder Prüfung. Und wir sehen das dann schon. Wir halten uns das oft auch noch offen, zu sagen, wenn wir zum Schluss zusammenkommen, es könnte sein, dass wir die letzte Strecke nochmal auf Zuruf quasi nochmal eine kleine Schlaufe drehen. Das ist dann meistens, nee, wir gehen jetzt mal andersrum um den Wohnblock rum. Das ist das Einzige, wenn wir das noch nicht gesehen haben, was wir aber auch noch mit einschätzen sollten. Weil wie du es gesagt hast, ihr habt die Strecke vorher geübt, ne? Und manchmal ist es ein bisschen so, dass man zuguckt und denkt, okay, die könnten jetzt auch auf Schienen sitzen und fahren so ihre Strecke ab. Das ist auch nicht realistisch natürlich.
Ja, weil du schon gesagt hast, also du erinnerst dich, dass wir da zusammen im Park standen. Mhm. Könnt ihr euch noch an irgendwas erinnern? Ich meine, bei über 100 Gespannprüfungen ist klar, irgendwann verschwimmt es wahrscheinlich schon ein bisschen. Aber wisst ihr noch irgendwas von Harry und mir so konkret?
Was da hervorgetreten ist, ist zum Beispiel, dass wir einige so konfliktträchtige Situationen hatten, wo es darum ging, wo wir immer dann schon besonderes Augenmerk drauf haben müssen, wie ist das mit anderen Hunden? Ne? Das ist manchmal kompliziert. Das kann auch schon mal zu Meinungsverschiedenheiten führen zwischen den Hunden. Und da muss gar nicht dafür Hund irgendwie aggressiv sich verhalten, aber der kann dadurch stark beeinträchtigt werden, abgelenkt werden. Und auch mit, wenn mehrere Menschen zusammenkommen, wenn es ein bisschen eng wird oder so, oder wenn Fressbares irgendwo rumliegt. Und dass der Harry da mit den Situationen echt gut zurechtgekommen ist. Also das war erwähnenswert. Und dass bei dir noch eine Besonderheit in Anführungszeichen dazu gekommen ist, weil du ja auch Sachen, auch wenn es wenig ist, aber auch noch ein bisschen was erkennen konntest, zumindest zu der Zeit, ne?
Ja.
Und es da super interessant ist, wie geht man damit um? Nimmt man dem Führhund jetzt die Arbeit quasi im Vorfeld schon ab, weil man zum Beispiel sehen kann, dass da jetzt gleich die Querstraße kommt, ja, bremst ihn also schon und lässt ihn seine Arbeit gar nicht machen? Das ist immer ein super wichtiger Punkt, weil das euch auf Dauer natürlich als Team beeinflussen würde. Ja, weil der Harry vielleicht dann irgendwann sagen würde, ja gut, machst du selber, ne? Brauche ich nicht mehr machen.
Die sieht's ja.
Ja, und dann kommst du in eine Situation, wo du entweder eine, hoffentlich nicht, aber eine Sehverschlechterung hast oder eine starke Blendung von vorne reicht auch schon, ja, die Dunkelheit. Und musst dich darauf verlassen, dass er es macht und dann sagt er, nö, gestern wolltest du es auch, hast es auch selber gemacht, bitteschön. Das wäre blöd. Und das, das habt ihr beiden sehr gut gemacht. Und das war auch wirklich erwähnenswert. Ja.
Freut mich. Ja, ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben und das ist natürlich bis heute ein Thema, weil ich glaube, das eine passiert mit dem Sehrest bewusst. Also da kann man dann sagen, oh, jetzt habe ich aber den Sehrest eingesetzt, Mist. Aber ich glaube, das sind auch so viele Kleinigkeiten, was der Hund natürlich alles mittlerweile kennt. Der Hund kennt mich, glaube ich, besser als irgendjemand sonst, der weiß alles, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mhm. Und ich glaube, manchmal, da zuckt meine Nase und der weiß, ah, jetzt will sie rechts oder links. Also ja, das sind so Dinge. Und da natürlich den Sehrest, ich sag mal, zu unterdrücken oder rauszunehmen, ist schwierig. Deswegen versuche ich manchmal sogar, die Augen zuzumachen. Wenn ich kann, geht auch nicht immer. Man ist ja auch, wie soll ich sagen, nur ein Mensch. Und manchmal kann man besser vertrauen und manchmal schlechter. Aber ich glaube, das ist bei vielen Menschen, also gerade für und Haltenden mit Sehrest, so ein Thema.
Auf jeden Fall.
Also ich kann mich natürlich an die Prüfung auch noch so ganz, ja, also wirklich an ganz viele kleine Details erinnern und natürlich auch, je länger wir drüber sprechen, umso besser, ja, kommen dann so die Erinnerungen. Aber mir ist noch eine Sache ganz lustig mehr oder weniger in Erinnerung geblieben, wo ich noch dachte, oh Gott, die hat mich eigentlich am meisten beschäftigt. Also die ganzen Dinge, die wir so geübt haben von der Führarbeit und so, gar kein Problem. Aber irgendwo mitten auf dem Weg setzte sich dann mein allerliebster Hund hin. Und wie soll ich sagen, hat ein paar Geschäfte abgewickelt. Und ich dachte mir nur so, um Gottes Willen, nicht, dass sie denken, ich gehe mit dem Hund nicht Gassi und nicht lang genug und überhaupt. Das war so meine größte Sorge, weil ich meine, das Geschäft kurz einzusammeln und so, das ist ja dann das kleinste Thema. Aber das war echt, wo ich dachte, oh je, oh je, oh je. Also das war so der Punkt, wo ich dachte, oh, oh je, jetzt kommt gleich jemand und sagt, ja okay, jetzt lassen wir das mit der Prüfung, wenn du nicht mal mit dem Hund Gassi gehst. Aber ja. So war es ja dann überhaupt nicht, genau. Aber da finde ich einfach, da sieht man nochmal, es gibt so Momente, also keine Ahnung, vielleicht den einen beschäftigt, dass der Hund vielleicht den Bordstein aus Versehen nicht richtig angezeigt hat oder so. Und bei mir war es halt dann diese ganz spontane Aktion von Harry. Aber ja, wir haben es ja dann am Ende trotzdem geschafft. Jetzt würde mich ja schon auch mal interessieren, ob es vielleicht doch irgendeine Prüfung gab oder irgendeine Situation, die euch einfach wahnsinnig gut im Gedächtnis geblieben ist, weiß ich nicht, weil sie besonders verrückt, lustig, ungewöhnlich war oder so.
Also es gibt immer schon abstrakte Situationen, das sage ich jetzt mal so. Aber ja, weil es halt so eine aufgeladene Stimmung halt auch ist, ne? Und ich erinnere mich an eine Situation, ich glaube, es war in Kassel, das haben nicht wir zusammen geprüft, Steffi. Sind wir mit dem Bus gefahren und es war klar, wir steigen an einer Bushaltestelle aus und der Bus war super voll gepackt und wir versuchen natürlich auch im Bus Abstand zu halten, dass der Hund sich halt nicht von uns bedrängt fühlt oder die ganze Zeit denkt, so, er muss das Rudel jetzt mal hier zusammenhalten schön, sondern einfach unabhängig weiterarbeiten kann. Und wir halten an der Haltestelle an, der Bus fährt weiter und wir gucken aus dem Fenster und sagen, ach guck mal, da ist ja auch nochmal ein Führhund. Oh, das ist ja unserer. Und wir saßen halt noch drin und die Halterin hat sich entschieden, eine Haltestelle früher auszusteigen als ausgemacht. Und dann konnten wir vom Bus aus schön die Straßenüberquerung beobachten und zum Glück war die nächste Haltestelle nicht weit. Es hat dann noch alles gepasst und die mussten länger warten und wir kamen noch raus und so, aber das war aufregend für uns.
Ja, ich überlege gerade, also ich sei so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich habe oft Pipi in den Augen beim Hinterherlaufen, wenn das Team sehr harmonisch ist und wenn ich das Gefühl habe, dass zwischen Hund und Mensch schon mehr geworden ist wie nur ein Gespann. Das ist nicht immer so, weil manchmal die Einarbeitungen doch nicht so viel Zeit lassen für die Emotionen, die dann da kommen. Aber manchmal hat man das Gefühl, die laufen wie in so einer Glocke. Und das ist dann für mich immer so ein Gänsehautmoment. Und in dem Bereich kommt dann noch dazu, dass ich Schäferhunde total toll finde, die es nicht mehr viel gibt, weil die sich halt leider oft nicht eignen. Und ich einmal die Ehre hatte, das war keine Prüfung, aber ich durfte jemanden begleiten nach Prag mit einem Schäferhund. Und der Hund war natürlich noch nie in Prag und der Mensch auch nie. Die sind auch zum ersten Mal geflogen. Und also das war alles total irre. Und der Hund hat tipptopp geführt. Also der hat wirklich jeden Bordstein, das war ganz viel Kopfsteinpflaster, ganz viel blödes Zeug, wo man mit einem Langstock wahrscheinlich 100 Jahre in irgendwelchen Löchern hängen geblieben wäre. Und das war so toll, dass ich quasi fast kontinuierlich am Heulen war. Und der Führhundehalter war dann immer schon so am Taschentuch reichen, sozusagen. Süß.
Also würdet ihr aufgrund eurer Erfahrung, die ihr so jetzt insgesamt habt, einfach irgendwas gerne Menschen mit auf den Weg geben, die vielleicht auch bald eine Gespannprüfung vor sich haben? Habt ihr irgendwelche Tipps oder Ratschläge, außer nicht nervös sein?
Das ist ja ein super Tipp immer. Das wäre natürlich super, man könnte es einmal sagen und dann sagt, ah ja, stimmt, okay, dann bin ich jetzt einfach nicht nervös. Aber ich glaube, offen Bedenken und Ängste ansprechen beim Prüfer. Der Prüfer ist keiner, der einen reinreiten will. Das hätte ich ganz gerne, dass die Leute das wissen. Sondern der Prüfer ist jemand, der eigentlich bestellt ist, um Sachen zu erkennen, die vielleicht mal böse enden. Und der will mir eigentlich helfen. Der will uns als Gespann eigentlich helfen. Das kann ich nicht erwarten, dass jemand das so auch fühlt und denkt und so. Aber was ich mich sehr freuen würde, wäre, die Prüfenden als jemand zu sehen, mit denen man reden kann. Und dem man genau beim Vorgespräch auch sich öffnen kann, sagen kann, ich habe eine Heidenangst, ich habe Prüfungsangst, ich werde 3 Tage krank sein vorher und habe total Schiss durchzufallen. Und da wirklich offene Worte zu sprechen, wir werden das auch ganz offen sagen und wir haben überhaupt gar nichts zu verbergen. Es gibt keine Fallstricke, früher sind die Prüfer los und haben noch einen Schusstest gemacht, das gibt schon lange nicht mehr. Oder haben Loch im Boden ausgehoben. Nee, haben irgendwelche Hindernisse noch mit extra aufgebaut oder waren besonders fies oder sonst irgendwas. Das ist etwas, das machen wir nicht. Und wir würden uns gerne, wenn jemand aber vor sowas Angst hat, sehr wünschen, dass man genau das auch anspricht.
Ja, so ähnlich geht mein Gedanke auch gerade. Also ich finde, aufgeregt sein hat was mit sich Selbstvertrauen zu tun. Und wenn jemand das Gefühl hat, dass er noch nicht bereit ist für eine Prüfung, dass der oder diejenige sich auch traut, das auszusprechen, vor allem auch der Führhundeschule gegenüber. Oder wenn man selber denkt, ich mag den Hund zwar, Aber da gibt es noch große Themen oder vielleicht ein Thema, das halt so nicht geht. Also ich kreiere jetzt mal einen Fall, dass jemand vielleicht wirklich Angst hat vor Treppen, weil halt vielleicht was passiert ist und der Hund vielleicht doch noch nicht die Kanten so gut anzeigt. Und man steht jetzt irgendwie schon im Gespräch zum Prüfungstermin, dass man da dann eben als Fürhundhalter sich traut zu sagen, ich will jetzt noch nicht. Will erst mich sicherer fühlen, weil ich glaube ganz fest daran, dass man dann auch weniger aufgeregt ist an der Prüfung. Und das können wir so schlecht lenken, weil wir ja das Gespann gar nicht kennen. Wir telefonieren ja nur oder gucken nur die Papiere an. Aber der Mensch, der neben dem Hund steht und dann letztendlich auch an der Gespannprüfung ja dann geprüft wird, der kann am besten sagen, ob er soweit ist oder noch nicht.
Und vielleicht als Hintergrund, dass da so ein großer Druck drauf ist, liegt selten daran, dass die Prüfer irgendwie zeitlichen Druck machen, sondern das liegt daran, dass in den Verordnungen steht, die Gespannprüfung hat nach der Einarbeitung zu erfolgen. Und der Hintergrund, warum das häufig am Tag nach der Einarbeitung gemacht wird, ist ein finanzieller, weil die Führhundschulen erst dann bezahlt werden, wenn die Gespannprüfung bestanden wurde. Wenn es nach uns ginge, fänden wir es total wichtig, dass das Gespann erstmal auch eine Zeit alleine laufen kann. Und dadurch eine gewisse Routine hat, dann wären Ängste nämlich auch andere, ne? Wenn man ein bisschen routinierter wäre. Aber dieser Druck, der da hinten dran steht, na, jetzt muss die Prüfung möglichst schnell sein und die muss auch bitte bestanden sein, weil sonst wird der Hund nicht bezahlt, da gibt es auch kein Futtergeld. Das ist oft ein Problem, das tierisch Druck macht. Und wir würden uns sehr wünschen, wenn das weniger wäre, weil zum Schluss haben wir natürlich, wird der Druck auf uns übertragen, ne? Und wir müssen dann vielleicht ein Gespann sehen, das 6 Wochen später vielleicht wesentlich weniger aufgeregt gewesen wäre. Und das wäre für alle Beteiligten besser gewesen.
Wir verstehen die Führhundeschulen vollkommen, dass die ihr Geld brauchen, weil die gehen ja unter Umständen Jahre, nicht nur unter Umständen, sondern mit Sicherheit Jahre in Vorleistung. Also sind es unter Umständen 2 bis 3 Jahre, wenn ein anderer Hund ausfällt, vielleicht sogar noch mehr Jahre, wo sie gar kein Geld verdienen, weil die Krankenkasse ja erst nach der Prüfung bezahlt. Und so wie der Christoph sagt, dieses Thema hängt nicht an uns, aber ist dann doch in dem Druck, der in so einer Prüfung mitschwebt, zu spüren. Also es gibt schon auch immer wieder Führhundetrainer, die auch ein bisschen Pipi in den Augen haben, wenn die Prüfung dann bestanden ist, weil die dann so erleichtert sind, dass das Konto vielleicht wieder stimmt.
Also ich denke, es hat da einfach auch jeder so seinen Grund. Also klar, der Geprüfte, der hat dann grundsätzlich Angst vor der Prüfung. Ihr merkt den Druck durch die Führhundeschulen. Die Führhundeschulen brauchen ihr Geld. Die Krankenkasse braucht auch eine Sicherheit so insgesamt, dass das, was sie finanzieren, ja auch wirklich Sinn macht und dem Menschen dann hilft und das auch alles sicher vonstatten geht. Also es ist einfach, glaube ich, ein insgesamt sehr, ja, aufgeladenes Thema für alle. Also für jeden hängen da viele Emotionen auch dran oder einfach auch teilweise Existenzgründe in verschiedener Hinsicht. Es ist auf jeden Fall schwierig. Ich könnte mir auch
Ja.
vorstellen, dass es, ja, also manche Gespanne sind bestimmt auch nach 2 Wochen schon super, kommen wunderbar miteinander klar. So, ich sage immer so, also liebevoll gesprochen, jetzt die Streber, die kriegen das dann hin und da weiß man wahrscheinlich, ja, das wird alles. Und dann gibt es halt wirklich Leute, bei denen wäre es echt besser, die würden 6 Wochen später geprüft und dann wäre das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ja, ist vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig in unserem bürokratischen System. Genau, aber wo wir jetzt auch schon bei einigen Tipps und Ratschlägen und so gelandet sind, finde ich, wird es Zeit für unsere allseits beliebte Rubrik Fürhundfinessen.
Fürhundfinessen.
In dieser Rubrik gibt jeder Gast, der dabei ist, und ich natürlich auch, damit ein bisschen was zusammenkommt, einen Tipp rund um den Hund. Also einfach irgendwas, was wir nützlich finden, was wir entdeckt haben, was gut ist und was auf jeden Fall alle Leute wissen sollten, die einen Hund haben. Ich habe mir für dieses Mal ausgesucht den Schnüffelteppich. Also, ich weiß nicht, ob das vielen Leuten schon ein Begriff ist. Ich kenne das schon länger, habe es aber jetzt auch erst vor kurzem mal gekauft. Es ist ja so, natürlich bin ich mit Harry wahnsinnig viel unterwegs und Der Hund braucht natürlich grundsätzlich schon auch seine Auslastung, auch im Kopf, nicht nur körperlich. Aber durch die Führarbeit ist das ja schon auch gegeben, würde ich sagen. Es gibt aber einfach auch Tage, ich meine, ich arbeite meistens im Homeoffice und manchmal ist man krank und manchmal regnet's und manchmal ist man auch einfach fix und fertig von irgendwas. Und gerade so in den Momenten finde ich es dann einfach schön, auch was zu haben, was Harry beschäftigt. Und ich habe da eine ganze Schublade voll mit coolen Sachen. Und jetzt ist da eben auch dieser Schnüffelteppich drin. Den kann man sich so vorstellen. Also den gibt's natürlich in verschiedenen Größen, Farben, Formen aus Materialien. Ich habe mir jetzt einen ganz großen geholt, weil ich sage immer, naja, Harry ist ja auch ein großer Hund. Und der ist vielleicht so groß wie so ein Duschvorleger, kann man sich vorstellen. Und dann sind dann auch große, breite Fransen an der einen Stelle, also an der meisten, die meiste Fläche ist damit bedeckt. Da kann man dann Leckerli dazwischen verstecken, sodass der Hund sie nicht sieht, aber sie dann eben erschnüffeln darf. Und das ist echt anstrengend. Also ich finde immer, wenn Harry da so 5 bis 10 Minuten den Teppich durchschnüffelt, dann legt er sich danach erstmal hin und schläft mindestens eine Stunde. Und dann gibt's da aber eben auch noch so andere Fächer, sage ich jetzt mal, also wo man irgendwas vielleicht mit der Nase durchschieben muss oder drunter muss oder so. Und zum Beispiel ein Bestandteil ist, ich sage immer, das ist wie so ein Beutel, der auf dem Schnüffelteppich also festgenäht ist und hat oben so eine Art Gummizug. Und da ist es eben auch nicht so einfach, wenn dann da Leckerli drin sind, dann muss der Hund da mit der Nase rein, so ein bisschen hin und her schieben. Und ich merke einfach dran, wie Harry sich benimmt, also dass ihm das total viel Spaß macht. Also wenn der auch nur denkt, ich gehe in Richtung dieses Teppichs, dann ja, dann ist da schon großes Wedeln angesagt. Da wackelt dann der ganze Hund und ja, deswegen kann ich das empfehlen. Und ich weiß nicht, ob es Leute gibt unter euch, die gerne nähen oder irgendwas basteln. Also ich habe auch schon gesehen, dass es Anleitungen gibt, wie man das eben selber machen kann. Oder vielleicht kann man das auch ohne Anleitung da so Täschchen drauf nähen und fransen. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten. Genau, das wäre mein Tipp für heute. Was habt ihr beiden mitgebracht?
Also meine Expertise im Hundefachbereich, speziell hält sich relativ in Grenzen. Deswegen kann ich eigentlich nur einen Tipp aus O&M-Sicht geben, für die, die das noch nicht wissen, dass es sowas gibt, besonders für die Orientierungsfähigkeit, wenn man mit einem Hund unterwegs ist. In einer unbekannten Umgebung sind ja Informationen, die man über die Umgebung erhalten kann, sehr, sehr wichtig. Und noch schöner wäre es, als Leute zu fragen, ne, wo jetzt hier zum Beispiel der Kaufhof ist oder dass man hier jetzt gerade am historischen Rathaus vorbeiläuft, ist, wenn man die Informationen selber bekommen kann. Und für alle, die das noch nicht wissen, es gibt auch Möglichkeiten, sich solche Informationen übers Handy zu holen und über Knochenleitungskopfhörer, die man mit dem Handy verbunden hat, sich anzuhören, in dem Moment, wo man dran vorbeiläuft, über GPS eine Mitteilung zu bekommen. Das sind Apps wie Lazarillo oder Blind Square, die sowas machen, die man mitlaufen lassen kann. Und mit diesen Knochenleitungskopfhörern kann man sowohl die Umgebung hören, was ja sehr wichtig ist, man will sich nicht die Ohren zustopfen, als auch eben diese Informationen bekommen und etwas über seine Umgebung kennenlernen, ohne dass man es sehen muss. Und das finde ich super gut. Auch, es reicht ja auch schon in einer unbekannten Umgebung, selbst wenn man irgendwo in einem Hotel ist oder so, mal um einen Block zu ziehen, zu wissen, was so um einen rum ist. Finde ich ganz gut.
So.
So.
Ja, ich überlege die ganze Zeit, was ich nennen soll. Und ich glaube, ich mache jetzt einfach einen auf Tierarzt.
Spritzen. Gute Sache, ganz neue Erfindung.
Ich finde wichtig, wenn man sich einen Führhund zulegt, überhaupt, wenn man sich ein Tier zulegt, dass man sich in Erste-Hilfe auskennt. Wie wir alle wissen und spüren, sind in den letzten Jahren die Kosten für tierärztliche Behandlungen ja sehr angezogen. Viele Führhundhalter haben das Glück, dass die Kassen alles bezahlen. Manche Führhundhalter müssen selber eine Versicherung abschließen und Führhundhalter mit einem berenteten Führhund haben unter Umständen das Pech und müssen alles selber bezahlen. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man sich mit Erster Hilfe beschäftigt. Es gibt nicht viel Literatur. Es gibt ein Webinar im Internet mittlerweile, aber auch da möchte ich immer wieder sagen, lasst euch von eurem eigenen Tierarzt mal sagen, ob der vielleicht Seminare da dazu abhält. Und geht in so eins live. Ja.
kann Erste Hilfe am Hund.
Genau, erste Hilfe am Hund.
Okay.
Um da so ein bisschen mehr Skills zu kriegen. Da geht es erstmal darum, dass man Normalparameter weiß, wie Temperatur, wo man die misst, Puls, aber auch eben grundsätzliche Sachen als Prophylaxe, wann man seinen Hund entwurmt und wie der ein Ohr riecht, wenn es nicht mehr gesund ist. Also einfach Dinge, die man auch als Mensch mit einem nicht so guten Visus mitkriegen sollte oder kann, wenn man weiß, was auf was man achtet. Das wäre so mein Herzenstipp, dass man sich da Gedanken drüber macht.
Mega. Also ich finde eure beiden Tipps richtig, richtig großartig, weil ich auch nur aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Zum einen die also Knochenschallkopfhörer habe ich auch, weil es ist auch so schön, wenn man mit dem Hund dann die Hände frei hat, wenn man dann schon den Führbügel hat oder vielleicht noch die Leine in der Hand und dann muss man nicht extra noch das Handy rauskramen, dass man einfach da Infos bekommt über die Umgebung. Also das ist so cool. Und ja, auch was die Erste Hilfe angeht, es ist ja auch einfach wichtig, wir sind für unsere Hunde verantwortlich und ich finde einfach auch, man muss sich damit beschäftigen und einfach mal wissen, Steffi, wie du sagst, wo fühle ich was, wie kriege ich was mit? Und ich würde da vielleicht auch noch dran anschließen, auch gerade, wenn man wenig oder gar nichts sieht, es gibt ja trotzdem auch viele Dinge, auf die man achten kann. Und mein Trick in Anführungsstrichen ist dann auch immer so, ich gucke mir meinen Hund immer wieder an, wenn es ihm gut geht, damit ich auch merke, wenn sich was verändert, wenn es ihm schlecht geht. Weil vielleicht jemand, der gut sieht, sieht dann ein gerötetes Auge oder was weiß ich, vielleicht schneller. Aber wenn ich meinen Hund regelmäßig abtaste oder immer mal ins Ohr reinrieche, dann merke ich sofort, wenn das auf einmal anders riecht, solche Dinge. Und das können wir auch. Und dazu muss man aber wissen, was ist denn der Normalzustand und wann ist es anders? Also auf jeden Fall kann ich an der Stelle auch schon mal ankündigen, dass natürlich das Erste-Hilfe-Thema auch eine eigene Podcast-Folge hier bekommen wird.
Ah, cool.
Ja, also natürlich, man muss das alles auch in der Praxis mal üben, aber ich finde es trotzdem auch wichtig, das ein oder andere Mal gehört zu haben und da werden wir uns auf jeden Fall in Zukunft nochmal ausführlich damit beschäftigen. Bevor wir zur letzten Rubrik kommen, möchte ich nochmal unsere HörerInnen aufrufen, dass Sie uns gerne Feedback und Gedanken schicken. Also wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcasts@dwsv.org, also Podcasts mit einem S, also Plural. Wir kriegen ja schon jetzt viele Nachrichten und versuchen auch immer, eure Fragen zu beantworten oder die dann an die entsprechende Stelle weiterzuleiten und die ein oder andere Anregung eben auch mitzunehmen. Und ja, also aber hört nicht auf, würde ich mal sagen.
Fürhunde FAQ.
Passend zum Thema dieser Folge haben wir eine total spannende Frage per E-Mail bekommen. Und zwar lautet die Frage, ab wann bezahlt die Krankenkasse eigentlich die monatliche Futterpauschale für den Führhund? Also schon bei der Bewilligung oder erst, wenn die Gespannprüfung dann bestanden wurde? Und wer könnte uns die Frage besser beantworten als Johannes Sperling in unserer Rubrik Fürhund FAQ?
Vielen Dank wieder mal für die Einladung. Üblicherweise zahlen die Krankenkassen die Pauschale, nachdem Mensch und Hund ihre Gespannprüfung bestanden haben. Warum erst dann? Wenn die Kasse den Hund bewilligt, also schreibt, wir übernehmen die Kosten für einen Führhund, dann steht ja meistens noch gar nicht fest, welcher Hund überhaupt mein Führhund wird, geschweige denn, dass der Hund schon bei mir lebt. Der ist ja noch nicht eingezogen. Deshalb entstehen mir zu diesem Zeitpunkt ja noch keine Haltungskosten, für die die Krankenkasse aufkommen müsste. Wenn der Hund für die Einarbeitung bei mir einzieht, ist das ja auch nicht so sicher, ob das was wird, ob wir als Gespann zusammenpassen und gut zusammenarbeiten werden und dann eben als Gespann auch jahrelang zusammenleben. In dieser ganzen Zeit ist der Hund noch Eigentum der Führhundschule. Das heißt, wenn da Kosten entstehen, zum Beispiel für Futter, muss die Führhundschule diese Kosten in dieser Zeit tragen. Wenn die Gespannprüfung bestanden ist, dann passiert Folgendes. Die Krankenkasse hat den Nachweis, ich und der Hund sind ein verkehrssicheres Gespann, man kann uns auf die Menschheit loslassen. Die Führhundschule übergibt mir den Hund offiziell als mein Hilfsmittel und die Krankenkasse zahlt der Führhundschule die Kosten für die Anschaffung, für die Ausbildung und Einarbeitung. mit dem Hund. Dann ist der Führhund mein Hilfsmittel und ab diesem Zeitpunkt muss die Krankenkasse dann zahlen, wenn mir durch die Haltung Kosten entstehen, dann muss sie die übernehmen. Deshalb kann ich, sobald die Gespannprüfung bestanden ist und die Kasse das weiß, formlos beantragen, zahlt mir bitte die Unterhaltspauschale ab der Zeit, ab der die Gespannprüfung bestanden ist. Wenn die Krankenkasse das nicht ohnehin automatisch zahlt, manche machen es offenbar.
Ja, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es ein bisschen unterschiedliche Modelle der Einarbeitung gibt, je nach Führhundeschule. Also, dass zum Beispiel Führhundschulen aus der Schweiz öfter eine längere Einarbeitungsphase haben, dass Mensch und Hund sich teilweise bis zu einem halben Jahr kennenlernen, bevor dann die Gespannprüfung erfolgt. Wie ist es denn da? Ab wann gibt's denn da Futtergeld oder wer übernimmt da die Kosten für den Hund?
So rechtlich gesehen dürfte die Situation dieselbe sein, grundsätzlich wie beschrieben. Auch in dieser längeren Zeit ist die Führhundschule weiter Eigentümerin des Hundes und müsste für die Kosten aufkommen.
Ja, dann kommen wir jetzt zu unserer allerletzten Rubrik.
Heldenhighlights.
Da dürfen unsere Gäste einfach jeweils eine Lieblingsgeschichte rund um den Führhund erzählen. Und ich bin voll gespannt, was ihr uns mitgebracht habt.
Ja, ich habe ja meine schon erzählt. Pipi in den Augen in Prag ist der Titel. Ja, also das hat mich schwer beeindruckt, wie dieses Team durch Prag laufen konnte. Und der Hund war auch schon was älter, also das war jetzt nicht ein frischer, spritziger Hund, der noch 7000 Kekse erwartet hätte für jede Übung, die er aber gekriegt hat. Genau, das hat mich schwer beeindruckt, dass so ein Team so cool in so einer Umgebung arbeiten kann.
Ja, und ich habe lange überlegt, was mich vor allen Dingen an dieser Arbeit auch so fesselt oder so begeistert. Und es ist eigentlich in alle Richtungen so die Emotionen, die damit zusammenhängen. Was mich lange nachhaltig beeindruckt hat, ist eine Prüfung, die Steffi und ich zusammen hatten. Es war nicht nur eine Überprüfung, sondern wir mussten es gespannt zweimal überprüfen. Das ist auch keine Geschichte mit Happy End, weil da ganz klar war, dass der Hund definitiv leider kein guter Führhund ist, weil der auch im Führgeschirr mit fast einem halben Oberkörper regelmäßig in Mülltonnen sich vergnügt hat beim Führen, von einer Seite zur anderen sozusagen, von einem Gehweg auch und auf die Straße auch geführt hat und so. Auch das gibt es und auch sowas passiert. Was da aber so beeindruckend war, wie emotional das einfach für den Halter war und wie wenig der das realisieren wollte, dass hier offensichtlich was richtig Doofes passiert und dass er mit dem Hund eigentlich gar nicht draußen laufen kann, schon gar nicht verkehrssicher laufen kann und wie wenig er das trotzdem sich eingestehen wollte, dass das wirklich nicht gut ist. Also das ist sowas, wo mir das Herz bricht und wo ich aber immer wieder lerne, es ist nicht rational, was wir bei der Prüfung erleben oft. Es sind ganz, ganz viele Emotionen dabei. Ne? Und für dich, Lisa, war das ja so, dass du auch gesagt hast, ne, das ist aufregend und richtig Stress auch, ne, hat man da. Und das kann aber auch bis zu Existenzängsten gehen, dass man wirklich denkt, also wirklich, das ist Liebe, ne, die da passiert, aber auch so ein bisschen Uneinsichtigkeit dann, weil wenn man verliebt ist, ist ja, ne, sieht man manche Sachen vielleicht nicht so rational, aber das ist was mich nachhaltig sehr, sehr stark beeindruckt, im Schlechten wie auch im Guten, ne, wo man wirklich dann dasteht und sehr an sich halten muss, dass man nicht ein ganzes Päckchen Tempo irgendwie verbraucht. Ja.
Also es ist auf jeden Fall toll, dass du das mit uns geteilt hast, weil ja, Hunde sind einfach was unglaublich Emotionales in jede Richtung. Und ich glaube, auch jeder Mensch, der mit Hunden je zu tun hatte, wird das definitiv so bestätigen. Also die Frage ist ja auch meistens nicht, ob man sich am ersten, also ob man sich in den Führhund verliebt, sondern eher passiert es am ersten oder am zweiten Tag. Ja. So von dem her, ja, aber dass das dann eben auch vieles verklärt, das ist eben, ja, kann leider auch passieren.
Ja.
Also ich habe mich jetzt spontan entschlossen, auch noch kurz eine kleine Geschichte zu erzählen, weil mir, ja, weil mir dazu einfach was eingefallen ist, was ich gern teilen möchte. Also ich hoffe, da brauchen wir dann keine Taschentücher dafür. Aber ich finde einfach, es passt doch so schön in diese Folge. Und zwar ist mir ja wieder eingefallen, Christoph, ich glaube, ich hatte dir das damals nach der Gespannprüfung dann auch gesagt, dass mir da klar wurde, dass wir uns lange davor schon mal getroffen haben. Und zwar, also vor vielen, vielen Jahren, also ungefähr vor, keine Ahnung, 150, habe ich mal...
Da war ich 50, genau.
Ja, 50, ja. Genau. Und da hatte ich irgendwann mal mein Abi gemacht, mein FSJ, und dann kam ich auf die schlaue Idee, ich könnte doch studieren gehen. Mhm. Und ja, und dann hat es mich nach Heidelberg verschlagen und da haben wir dann ein O&M-Training gemacht. Und eigentlich hatten wir nicht viele Stunden, ist mir so rückblickend klar geworden, aber... Also das war einfach so, so gut, dass ich bis heute mich mit Sicherheit viel besser in Heidelberg auskenne als in Stuttgart. Und zwar nicht nur, weil Stuttgart größer ist, sondern das war einfach diese Grundstruktur, wie die Stadt aufgebaut ist mit den Brücken. Und wir haben mit Himmelsrichtungen gearbeitet. Und das war einfach, ich habe das noch nie so erlebt, dass es so Klick gemacht hat. Und dass ich einfach dachte, wow, ich habe jetzt die Stadt verstanden. Und das fand ich einfach mega, mega schön. Und das war ja so mein erstes Highlight mit Heidelberg. Also ich sag mal, du hast mir sozusagen wirklich die Tür zu dieser Stadt geöffnet. Und dann, Jahre später, kam Harry. Und der hat nochmal einen anderen Zugang zu der Stadt einfach ermöglicht. Weil ich war ja früher dann nur als Studentin dort und habe mich einfach in gewissen Bahnen bewegt. Aber ich habe mich zum Beispiel früher nie getraut, also das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, dass ich alleine in einen Wald gehe. Um Gottes Willen, da verläuft man sich ja automatisch.
Gefährlich.
Aber durch Harry bin ich dann eben wirklich andere Wege noch gegangen. Ich kenne da jetzt einfach noch mehr so drumherum. Und deswegen finde ich das einfach schön, dass ihr beide, also du und Harry, mir die Stadt auf jeweils eine Art und Weise so total nahe gebracht habt. Und ich fahre da jedes Jahr mindestens einmal mehrere Tage hin, mal mit Freunden, mal alleine. Und wir machen so unser Heidelberg-Ding, also natürlich immer mit Harry. Ja, und dafür hast du den Grundstein gelegt. Und das finde ich einfach mega cool. Und dann darf ich hier offiziell auch nochmal Danke dafür sagen.
Oh, das ist, jetzt brauche ich doch ein Taschentuch.
Yes!
Das ist ja schön. Das ist total schön zu hören. Das hat man auch sehr, sehr selten, dass mal jemand so nach Jahren irgendwie so eine Rückmeldung gibt und so. Das ist toll. Aber es ist vielleicht, weil ich halt 200 bin und nicht mehr so gut höre.
Bestimmt. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr da wart und vielen Dank für die tollen Einblicke. Und ich hoffe, wir hören uns mal wieder früher oder später im Podcast.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es war ein ganz tolles Gespräch.
Fell und Fürbügel ist eine DBSV-Podcast-Produktion. Zu Gast waren Christoph Erbach, Stefanie Grath, Christiane Möller und Johannes Sperling. Moderation Lisa Mümmler. Redaktion und Schnitt Lisa Mümmler, Leonie Koll und Daniela Bringer. Sounddesign Robby Sandberg. Die nächste Folge erscheint in 3 Monaten, am 15. Juli. Um euch die Wartezeit zu verkürzen, hört auch gerne in unsere anderen Podcasts rein. Zum Beispiel in den Sichtweisen-Podcast zum Kinofilm Als wäre es leicht. Der Film hat es geschafft, die Geschichte eines blinden Mannes und einer gehörlosen Frau authentisch darzustellen. Alle Folgen findet ihr unter sichtweisen-online.org/dbsv-podcasts oder folgt uns auf Social Media.
Dieser Podcast wird produziert vom DBSV.